Hallo und herzlich willkommen zu Politik mit Stil, der Podcast. Ich bin Ruben Giuliano und mein heutiger Gast ist Thomas Erndl. Er ist von der CSU im Bundestag und er ist Abgeordneter vor allem zuständig für Außenpolitik. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Herr Erndl oder Thomas, wir wollen beim Du bleiben. Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Gespräch.
Ja, servus Ruben. Freut mich auch, dass wir uns hier heute unterhalten können. Es gibt ja viele spannende Themen die Tage und freue mich aufs Gespräch.
Auf jeden Fall. Also ja, Thomas, Joe Bidens Sieg wurde, ich glaube am Montag war es, durch die Wahlleute endgültig bestätigt. Wie zufrieden bist du, dass Joe Biden Präsident geworden ist?
Ja, ich glaube, es haben in Europa und in Deutschland sehr viele aufgeatmet, als das klar war. Wobei das natürlich schwierig ist, weil aus Sicht der Union, wenn man einfach mal die Parteien sich anschaut, dann sind natürlich die Republikaner jetzt formal unsere Partner. Aber natürlich muss man auf die letzten 4 Jahre schauen, wo einfach wenig Miteinander war, wo eben das America First gegolten hat und wo letztendlich die Erkenntnis, dass man gemeinsam bei den großen Fragen, China zum Beispiel, mehr erreichen könnte, war dann einfach nicht da und deswegen waren es echt schwierige Jahre im transatlantischen Verhältnis, schwierige Jahre bei vielen politischen Fragen, Klimapolitik zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Und ja, und da ist halt die Hoffnung jetzt verbunden mit Joe Biden, dass sich vor allem das Gesprächsklima zwischen Europa und USA, zwischen Deutschland und USA verbessert. Und ja, die Hoffnung ist ja nicht ganz unbegründet. Von daher haben tatsächlich viele aufgeatmet und ich auch aufgeatmet. Und natürlich die Wahlnacht ja, intensiv verfolgt. Hat ja dann noch ein paar Tage gedauert, bis das Ergebnis dann klar war. Aber jetzt seit Montag ist es ja auch dann ganz formal bestätigt. Und ja, jetzt warten wir alle auf den 20. Januar und dann geht's los.
Meinst du, Trump macht dann noch Geschichten oder wird das reibungslos ablaufen, der Machtwechsel?
Ich glaube, dass jetzt irgendwie die Luft raus ist und sich auch Trump und sein Team mit der Realität anfreunden müssen. Und man sieht ja jetzt auch in der Republikanischen Partei, dass jetzt immer mehr auch sozusagen das zur Kenntnis nehmen und dann einfach ja, sich der Realität stellen müssen.
Wir wollen heute vor allem über die Zukunft sprechen. Trotzdem will ich noch eine Frage zu Donald Trump stellen. Die ist ja ganz interessant, weil es treten immer ja, Ideen auf, dass Trump vielleicht 2024 wieder kandidieren will. Was meinst du, was wird Trump in Zukunft machen?
Naja, das muss uns tatsächlich bewusst sein, dass der nicht weg ist vom Fenster, sondern natürlich jetzt seine Anhängerschaft und seine Stellung weiter nutzen wird, um da Querschüsse zu machen. Man sieht ja auch, dass die Anhängerschaft sehr fanatisiert ist. Ein großer Teil der republikanischen Wähler oder der Wählerschaft, die jetzt für Trump gestimmt haben, glaubt ja immer noch, dass da irgendwie Betrug im Spiel ist. Also man sieht, diese Polarisierung ist ganz problematisch. Das wird eine große Aufgabe für Joe Biden sein und er muss eben damit rechnen, dass Trump da über seine Medienkanäle weiter präsent sein wird und es wird natürlich auch in außenpolitischen Fragen dann schwierig sein, aber gut, mit dem wird man umgehen müssen. Was dann 2024 passiert, das muss die Republikanische Partei entscheiden, inwiefern die jetzt sozusagen diese 4 Jahre als ein Kapitel sehen und abschließen oder ob die mit dieser Art von Politik da auch nochmal weitermachen wollen. Das ja, liegt in den Händen der Republikanischen Partei und dann der Wähler, die dann sowas bei Vorwahlen irgendwie beeinflussen können. Ich hoffe es nicht.
Wenn wir eigentlich ganz genau sind, dann sind die US-Wahlen so noch nicht beendet, denn im Bundesstaat Georgia finden ja Neuwahlen statt am 5. Januar. Wie wichtig ist diese Neuwahl?
Naja, die ist ganz wichtig. Da geht es um 2 Sitze im Senat und mit diesen 2 Sitzen wird sozusagen entschieden, welche Seite dann eine Mehrheit im Senat hat. Momentan sind die Republikaner da mit zwei Sitzen vorne. Wenn die beiden Sitze jetzt an die Demokraten fallen würden, dann wäre es ein Patt. Und dann hätte sozusagen die Stimme der Vizepräsidentin den Ausschlag, in welche Richtung das dann geht. Und das wäre natürlich, glaube ich, für viele Fragen auch aus europäischer und deutscher Sicht gut, wenn die Demokraten da jetzt gewinnen würden und somit dann auch Joe Biden ja richtig regieren kann, weil er dann eine Mehrheit in den Häusern hinter sich hat, sodass er dann auch zum Beispiel internationale Abkommen ratifizieren kann und das nicht wieder so eine Hängepartie wird wie unter Obama, wo zwar zum Beispiel das Klimaabkommen oder das Atomabkommen mit dem Iran sozusagen von der Administration verhandelt wurde, aber beides nie ratifiziert wurde durch die Abgeordneten. Und ja, diese Hängepartie können wir dadurch natürlich vermeiden. Also wir schauen gespannt auf Georgia.
Du hast es schon am Anfang gesagt, die Zusammenarbeit zwischen USA und Deutschland muss jetzt besser werden. Sie muss auch in gewisser Weise gerettet werden oder gesünder werden, weil in den letzten 4 Jahren konnte nicht so viel Gutes vollbracht werden, sagen wir mal so. Also was muss insbesondere Deutschland tun, um auf die Höhe der USA und auf die Höhe der Zeit zu kommen, die Zusammenarbeit?
Ja, wir haben viele Fragen, die sozusagen, glaube ich, beide Seiten irgendwie behindert haben. Und wenn wir jetzt mal Corona hinter uns lassen, dann steht natürlich die wirtschaftliche Entwicklung wieder sehr im Vordergrund. Und wir sind zum Beispiel angewiesen auf Handelswege, auf gute Handelsbeziehungen. Da gibt es offene Fragen mit den Amerikanern. Ich finde es auch, und das wurde jetzt dann unter Trump natürlich umso deutlicher, finde es schade, dass damals TTIP nicht geklappt hat, dass da sowohl auf unserer Seite als auch auf amerikanischer Seite dann am Schluss die Widerstände so groß waren, dass man das aufgegeben hat. Aber ich glaube, dass wir das wieder aufgreifen müssen, dass die Handelsbeziehungen da einfach reibungslos funktionieren. Wir wollen uns nicht an Strafzölle für deutsche und europäische Produkte gewöhnen. Und genauso gibt es auf der anderen Seite sozusagen Barrieren, wenn es um Warenaustausch mit Europa geht. Ich glaube, dass jetzt das Freihandelsabkommen im Pazifikraum mit den Chinesen, das RCEP, uns ein Warnsignal sein sollte, dass wir tatsächlich unsere Stärken oder unsere Kräfte bündeln müssen, um da nicht ins Hintertreffen zu geraten. Und da ist in erster Linie jetzt Europa und USA gefragt, da eine vernünftige Basis zu schaffen.
Mhm. Welche Rolle spielt da China in dem Ganzen? Weil außenpolitisch haben wir ja natürlich die großen Giganten USA, wir haben China und wir haben in der Mitte Europa. Also wie schaffen wir das, eine gute Zusammenarbeit herzustellen zwischen allen drei großen Kontinenten,
genau. Ja, naja, sagen wir, das ist vielleicht dann die Vision, wie es dann irgendwann mal sein sollte, dass es keine Situation gibt, wo sozusagen die Rivalität im Vordergrund steht, sondern irgendwie tatsächlich die Zusammenarbeit, aber so weit sind wir noch nicht, sondern wir haben China auf der einen Seite, die ja, zum Beispiel für europäische Wirtschaft auch schwierige Bedingungen mit sich bringt. China drängt natürlich sehr stark auf den europäischen Markt und hat da auch gemäß unserer Philosophie freier Märkte einen sehr guten Zugang. Umgekehrt haben wir den aber in den chinesischen Markt in vielen Bereichen nicht. Also da muss sozusagen müssen gleiche Bedingungen hergestellt werden. Dann haben wir die ganze außenpolitische und sicherheitspolitische Diskussion. China verfolgt eine sehr aggressive Außenpolitik, nach außen und letztendlich auch eine aggressive Politik sozusagen nach innen gewendet, wenn man das Beispiel Hongkong sieht. Das sind alles Entwicklungen, die uns nicht gefallen. Und deswegen ist es sozusagen im ersten Schritt so, dass wir uns mit den Amerikanern da auch wieder zusammentun und deswegen auch die Hoffnung mit Joe Biden, dass hier die Erkenntnis da ist, dass USA und Europa gemeinsam stärker auftreten können gegenüber China, als wenn es jeder für sich macht. Weil jeder sowohl die Europäer als auch die Amerikaner haben natürlich Interessen, aber jetzt was die ganze Sache Richtung China betrifft, glaube ich, sind wir gemeinsam stärker und deswegen sollte man da zu einer gemeinsamen Strategie finden.
Sprechen wir mal ein anderes Thema an, die Corona-Pandemie. Seit gestern befinden wir uns in ganz Deutschland wieder im harten Lockdown. War das die letzte Chance, den Lockdown jetzt einzuleiten?
Ja, ich glaube, das war die letzte Chance. Ich hatte gestern auch mit mehreren Ärzten mich austauschen können, die beschrieben haben, wie die Situation in den Krankenhäusern ist. Da sind wir tatsächlich in einigen Bereichen schon am Anschlag. Man darf da nicht immer nur auf die Zahl der Betten schauen, die womöglicherweise noch frei ist, sondern man muss letztendlich auch sehen, dass jeder Corona-Patient eine viel intensivere Betreuung benötigt. Jetzt im Vergleich zu einem durchschnittlichen Intensivpatienten. Und deswegen sind wir da eigentlich in vielen Regionen am Anschlag. Und das muss die Politik leiten. Und deswegen ja, muss man zu so einem harten Einschnitt greifen, weil letztendlich alle Appelle, alle kleineren Einschränkungen bisher nicht funktioniert haben. Und deswegen blieb das als letzter Schritt nur in dieser Art und Weise übrig.
Ja, das Coronavirus macht uns, wie gesagt, alle betroffen. Letzte Woche wurde ja im Bundestag ein Haushalt von einem Volumen von 500 Milliarden Euro beschlossen. Inwiefern hilft dieser Haushalt den Menschen, die zurzeit ihre Tätigkeiten nicht voll ausüben können?
Naja, das ist natürlich der Kern dieser ganzen Sonderprogramme, dass man die Einbußen, die viele Menschen haben, irgendwie versucht auszugleichen. Das ist natürlich die Gastronomie auf der einen Seite, aber viele andere Unternehmen, die jetzt dann auch von Einbußen betroffen sind, unverschuldet sozusagen, man versucht es auszugleichen. Was natürlich schmerzt, ist, dass trotz dieser großen Geldsummen immer wieder auch Lücken bleiben, wo Menschen Einbußen haben, wo Menschen in eine Situation kommen, wo sozusagen nicht so einfach jetzt von staatlicher Seite unterstützt werden kann. Das muss man immer im Blick haben, dass man sozusagen nicht für jeden alles ausgleichen kann, wie sozusagen auf ein Niveau, wie wenn es keine Corona-Krise geben würde, sondern wichtig ist, glaube ich, dass wir schauen, dass keine Strukturen nachhaltig und langfristig zerstört werden, sondern dass wir irgendwie alles so halten können, wie es vorher war und das dann auch so weit erhalten, dass wir dann nächstes Jahr wieder durchstarten können.
Ja, du sprichst es nämlich gerade an. Wir müssen ja lernen, mit dieser Krise umzugehen, weil sie wird uns noch eine Weile beschäftigen, auch wenn jetzt ein Impfstoff hoffentlich bald kommt. Also was sagst du, wie können wir lernen, mit dieser Krise umzugehen, ohne von Lockdown zu Lockdown zu gehen?
Ja, das ist in erster Linie tatsächlich die Überzeugungsarbeit, die man bei den Menschen leisten muss, weil man natürlich mit Maske und Abstand und der Berücksichtigung, dass wenn man in geschlossenen Räumen ist, dann auch regelmäßig lüftet und schaut, dass sozusagen Abstand und Maske und so weiter passen. Mit dieser Verhaltensweise kann man natürlich schon sehr viel erreichen und das muss noch stärker in die Köpfe rein. Und deswegen ist das sozusagen in erster Linie Überzeugungsarbeit, auch Richtung Impfungen jetzt, dass man da auch genügend Menschen überzeugt, sich impfen zu lassen. Wir wollen da keine Impfpflicht. Aber das sind sozusagen die Wege, wie man das Ganze bewerkstelligen kann. Dann haben wir natürlich jetzt einen Schwerpunkt auch wieder an Infektionen in Pflegeheimen, Altenheimen, wo man sich genau anschauen muss, was kann man da mit Schnelltests machen, dass man vielleicht noch regelmäßiger testet, noch stärker darauf achtet, dass das Personal mit FFP2-Masken unterwegs ist, dass kein Besucher ungetestet ins Heim geht, dass auch Besucher natürlich FFP2-Masken tragen und mit diesen Dingen und mit diesem Bewusstsein, glaube ich, kann man schon jetzt dann nach einem Lockdown, wo die Zahlen dann hoffentlich wieder auf einem niedrigeren Niveau sind, sozusagen die nächste Zeit bewerkstelligen.
In jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Welche Chancen siehst du?
Also zum ersten Mal vielleicht noch die Anmerkung, dass uns natürlich jetzt umtreibt, wie kann man kurzfristig wirtschaftliche Einbußen ausgleichen. Natürlich in allererster Linie, wie kriegt man kurzfristig die medizinischen Fragen in den Griff, alles, was eben geschildert ist, das ist sozusagen oberste Priorität. Aber im Hinterkopf hat man natürlich immer, wie gehen wir aus dieser Krise raus, auch im Vergleich zu anderen Regionen. Wir haben vorher gerade über China gesprochen. China hat es jetzt in diesem Jahr geschafft, trotz dieser gesundheitlichen Krise und trotz des Virus, der verschiedene Regionen in China ganz erheblich getroffen hat. Aber insgesamt haben die jetzt in diesem Jahr auch ein Wirtschaftswachstum erreicht. Das heißt, die Einbrüche, die haben die ausgleichen können. Und das muss uns natürlich schon zu denken geben, weil wir irgendwo bei Größenordnung minus 8% landen werden. Das heißt, chinesische Unternehmen, die irgendwo im Wettbewerb stehen mit europäischen Unternehmen, sind stärker, haben am Schluss mehr Kapital in neue Produkte, neue Technologien zu investieren, können sich einen Vorsprung erarbeiten. Das muss uns alles natürlich umtreiben, damit wir hier als Europa oder als der Westen vielleicht nicht ins Hintertreffen geraten und dann nicht irgendwo eine Verschiebung wirtschaftlicher Kräfte passiert, die uns nicht gefallen kann. Deswegen müssen wir da alles daran setzen, dass wir da gut aus der Krise rauskommen. Deswegen wird auch sehr viel Geld auf europäischer Ebene in die Hand genommen mit dem 750 Milliarden Recovery Fund, weil das einfach wichtig ist. Da muss man sozusagen tatsächlich etwas über den eigenen Tellerrand hinausschauen, weil es wichtig ist, dass wir als Europa insgesamt dann möglichst schnell wieder rausstarten können. Und was nehmen wir insgesamt für uns mit? Ich glaube, wir machen gerade einen Riesenschritt beim Thema Digitalisierung. Nicht nur was tatsächliche Werkzeuge betrifft, die jeder jetzt im Alltag nutzt, nicht nur was jetzt die Fortschritte betrifft, die wir zum Beispiel im Bildungssystem machen, auch wenn es natürlich viel schneller gehen könnte. Wir machen viele Fortschritte auch bei den Behörden, Gesundheitsämter, die mit neuen Werkzeugen, digitalen Werkzeugen ausgestattet werden. Das ist, glaube ich, alles ein Riesenschritt, den wir in kurzer Zeit gemacht haben, was sonst vielleicht Jahre gedauert hätte. Aber das Wichtige ist ja, dass man sowas nicht von der politischen Seite einfach aufdrücken kann, sondern dass tatsächlich die Frage Digitalisierung jetzt in allen Köpfen angekommen ist, dass das unglaublich wichtig ist, dass wir eine vernünftige digitale Infrastruktur haben, sowohl mit Glasfaser als auch mit Mobilfunk und dass eben ja, das Nutzen und der Nutzen dieser Anwendungen wichtig ist und das dann auch breite Unterstützung in der Bevölkerung findet. Und wir haben ja da immer viele Diskussionen mit Datenschutz, Urheberrecht, das sind alles ganz wichtige Fragen. Aber sozusagen das grundsätzliche Bewusstsein, dass wir da nicht irgendwie stehen bleiben dürfen, das ist jetzt ganz anders in der Bevölkerung vorhanden.
Du kommst ja aus Bayern. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder scheint ja eine richtige Leidenschaft für das Krisenmanagement zu haben. Wie bewertest du dieses Krisenmanagement von Markus Söder?
Naja, eine Leidenschaft, die natürlich durch die Situation hervorgerufen wird. Er ist natürlich jemand, der Verantwortung für unser Bundesland trägt, für unseren Freistaat trägt an vorderster Stelle und deswegen treibt ihn natürlich um, wie es den Menschen in Bayern geht und wie man die Dinge gestaltet, damit wir gut aus der Krise kommen, damit wir die Situation möglichst gut bewerkstelligen. Und das sollte uns alle antreiben. Und Markus Söder, glaube ich, ist da ein gutes Vorbild in der Energie, die er da an den Tag legt. Und das kommt auch bei vielen Menschen gut an. Und deswegen ist es natürlich jetzt eine gute Situation für uns Bayern insgesamt, aber auch, glaube ich, für ihn, wenn er sieht, dass die Arbeit, die er da und die Energie, die er da reinsteckt, auch honoriert wird.
Kann er also Kanzler?
Ich glaube, ein Parteivorsitzender der CDU und ein Parteivorsitzender der CSU bringt grundsätzlich die Qualifikation mit, auch so ein Amt auszufüllen. Aber die Frage, die sollten wir uns noch ein bisschen aufheben.
Ja, dann kommen wir gerne darauf in ein paar Monaten zurück. Ich danke dir schon mal für dieses Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Alles Gute.